ARD. SWR Kultur. Forum.
KI im Klassenzimmer. Rettet künstliche Intelligenz das Schulsystem? Heute mit Eva Röder. 3 von 4 Schülerinnen und Schülern in Deutschland nutzen jetzt schon künstliche Intelligenz für den Unterricht. Mal mit, mal ohne Zutun der Lehrkräfte. Die fühlen sich häufig noch überfordert vom Umgang mit KI. Eltern fragen sich, welchen Einfluss KI auf die Hirne ihrer Kinder hat und was mit den Daten passiert. Viele Forschende sind sich aber einig, ohne KI wird Deutschland Standards à la PISA und Co. nicht mehr erreichen können. Was kann künstliche Intelligenz in der Schule wirklich leisten und wo behindert sie eher? Welche Aufgaben werden Lehrkräfte haben und wie wird eigentlich die Schule der Zukunft funktionieren? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Professorin Ulrike Kress, Direktorin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die Kultusministerkonferenz berät. Stefan Jakobs ist dabei, er ist Co-Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz und Professor Dr. Tobias Keber, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Herr Keber, Baden-Württemberg will ja in Sachen KI in der Schule ganz vorne mitspielen. Es gibt inzwischen das KI-Zentrum Schule, was vor allem auch Fortbildungen für Lehrkräfte machen soll oder Schulen ja KI-reizvoll machen soll. Dann gibt es auch ein landeseigenes KI-System, eine Assistenz, die vor allem so bei Verwaltungsarbeiten und so weiter helfen soll. Also Sie schreiten da sehr voran. Finden Sie das gut?
Grundsätzlich, ja. Innovation finde ich grundsätzlich gut. Aber natürlich immer ja beides ausgleichend. Ne? Risiken und Chancen. Also KI hat große Chancen, ganz ohne Frage, aber sie hat auch Risiken. Also es geht um Daten, um personenbezogene Daten. Und dann muss man manchmal ein bisschen tiefer in den Maschinenraum und sich genau angucken, was da eigentlich passiert.
Das wollen wir auch machen in der Sendung. Jetzt erstmal die Frage an Herrn Jakobs als Vertreter der Lehrkräfte. Was meinen Sie, ist bald keine Schule mehr ohne KI zu machen?
Ist ja schon heute so. Also KI ist in den Schulen angekommen und das, was Herr Professor Keber gesagt hat, ist genau das Problem. Wir kommen gar nicht mit dem Regulieren oder Regeln nach. Die Praxis fällt in die Schulen rein, Dinge laufen unreguliert und ich glaube, in der Mischung muss vieles in Schule, Praktikabilität auf der einen Seite, aber auch datenschutzrechtliche Absicherung auf der anderen Seite, das muss alles gut ausgesteuert werden. Und da hängen wir ein bisschen hinterher. Also die Praxis ist an der Stelle deutlich schneller als der Datenschutz.
Frau Kress, wir reden ja immer gerne davon, dass es so im Schulsystem wackelt in Deutschland. Kann KI das alles retten?
Es wird nicht alles retten, aber es kann die Bildung besser machen. Und da müssen wir, glaube ich, alles dranlegen, dass KI wirklich zu Lernzuwächsen führt. Theoretisch kann KI auch das Lernen schlechter machen. Das heißt, wir haben eine Diskussion um Deskilling, dass die KI zu viel abnimmt. Wir brauchen eine KI, die Kinder kognitiv aktiviert. Und das ist eine Aufgabe, die müssen wir als Bildungssystem leisten.
Jetzt werden viele von den Zuhörenden denken, wahrscheinlich bei künstlicher Intelligenz vor allem an ChatGPT, also so eine textgenerierenden KI. Aber Sie denken ja eigentlich schon viel weiter als Bildungsforscherin. Können Sie mal ein bisschen näher erläutern, was künstliche Intelligenz in der Schule alles bedeuten kann?
Also die große Chance der KI sieht man eigentlich in der Förderung der Adaptivität. Das heißt, dass die KI erkennen kann, wo ein Schüler und Schülerin steht, welche Leistung sie bereits kann oder welche Aufgaben sie kann und ihr dann ganz zugespitzt quasi auf die eigene Leistungsfähigkeit die nächst schwierige Aufgabe gibt. Und dann sieht, wie gut der Mensch, der Schüler diese Aufgabe leisten kann und dann ganz entsprechend Feedback geben kann. Das heißt, das Feedback nicht nur sagt, du bist richtig oder falsch, sondern was hast du richtig, was hast du falsch gemacht. Und dann entsprechend den Lernweg mit beschreiten kann. Das heißt, die KI soll eigentlich ein Lernbegleiter werden, der auf jedes Kind individuell reagiert und individuell diesem Kind die optimalen Aufgaben gibt. Das kann über ein Large Language Model vielleicht passieren. Da müssen wir noch dran in der Entwicklung feilen.
Können Sie es nochmal erläutern, Large Language Model?
Large Language Models sind das, was wir zum Beispiel bei ChatGPT jetzt haben. Das heißt, Programme, mit denen wir einfach sprachlich umgehen können und die dann aufgrund von Mustererkennung, von künstlicher Intelligenzmethoden einfach die wahrscheinlichsten Antworten geben. Und diese Modelle sind so, so gut trainiert, dass diese Wahrscheinlichkeitsfunktion eigentlich häufig inhaltlich sehr gute Antworten sind. Das heißt, wir sind da alle überrascht, wenn wir mit ChatGPT beispielsweise reden, wie gut dieses Instrument doch reden kann und wie wir als Kommunikanten quasi mit diesem Instrument reden, obwohl es eigentlich nichts anderes ist wie reine Statistik. Das heißt, KI hat keine Ahnung, weiß nichts, diese Large Language Models, hat kein Wissen, aber es reagiert so, wie wir es erwarten würden. Und das ist natürlich für Bildung auch einerseits schön. Sie können als Schüler, Schülerin programmieren, ohne dass sie programmieren können müssen, indem sie einfach reden mit dieser KI. Auf der anderen Seite wirkt die KI wie jemand, der ganz viel weiß, was sie nicht ist. Sie ist ein reines statistisches Instrument, macht entsprechend Fehler, macht auch Verzerrungen der Wahrheit. Und damit müssen wir umgehen in der Bildung.
Herr Geber, damit so ein System gut funktioniert und sich ja tatsächlich anpasst oder mitlernt, braucht es ja ganz viele Daten von den Schülerinnen und Schülern. Wie weit kann man denn da überhaupt gehen?
Genau, also das Modell muss trainiert sein. Mhm. Jetzt kann man natürlich etwas von der Stange nehmen, was es schon gibt, ein ChatGPT, das ja schon trainiert wurde. Das Problem ist, dass man da nicht so genau weiß, auf welchen Daten eigentlich. Und in jetzt spezifisch Bildungskontext würde man sich wahrscheinlich wünschen, dass auch spezifisch mit Daten von Schülerinnen und Schülern trainiert wurde, damit das Modell insoweit aussagekräftiger ist und ja, vielleicht auch nicht diskriminiert. Das würde man sich auch wünschen. Mhm. Das ist vielleicht in anderen Trainingsdatensätzen anders. Und das müsste gewährleistet sein an dieser Stelle. Also ich hätte eigentlich das beste Gefühl an einer spezifischen pädagogischen KI, die also ja nachgeschärft wurde.
Herr Jakobs, kann es eine pädagogische KI geben?
Ja, die Sorge haben wir natürlich auf der einen Seite zu wissen, datengestützte Pädagogik ist sehr auf dem Vormarsch, was eben auch skizziert wurde. Also die Aktivierung des Lernens darüber hinzubekommen, dass der nächste Schritt vom System angeboten und angebahnt wird. Aber von Seiten der GEW sehen wir es eben auch kritisch, an welcher Stelle wird hier eine Pädagogin aus ihrer Pflicht entlassen. Also an welcher Stelle, wenn es um Förderung geht, muss nicht der Blick der Lehrkraft, der mit dem Kind, Jugendlichen, armen Person der sein, der sagt, das ist dein nächster Schritt und ich verlasse mich nicht auf das, was irgendeine KI exprimiert hat und vorschlägt. Und natürlich, ich mache mal dieses Feld auf, wenn wir einerseits Lernbiografien gut begleiten wollen und Blicke haben wollen über eine Lernbiografie, beginnt mit der frühkindlichen Bildung, mit vielen standardisierten Messungen rauf bis in den Einstieg in den Arbeitsmarkt, dann diskutiert ja die Schüler-ID so ein bisschen durch den Raum. Was wird da alles hinterlegt? Wo werden diese Daten gespeichert? Wie viel davon? Wie sicher ist das? Wo werden die Stammdatenserver aufgebaut? Was möchte der Kerndatensatz der KMK oder der Bildungsministerkonferenz eigentlich gerne speichern? Also da sind schon eine jede Menge Fragezeichen drin, die gut in den Blick genommen werden müssen.
Genau das ist, was wir auch brauchen. Wir brauchen nicht einfach eine KI, die kann alles. KI kann ich überall einsetzen. Sondern wir brauchen eine KI, die halt nicht nur Daten sammelt und dann daraus Muster erkennt, sondern die pädagogisch vorangeht. Das heißt, die weiß, was sie aus der Forschung wissen, wie Lernen passiert. Welche Fähigkeiten müssen sie haben, damit sie ein gewisses Problem lösen können? Welche Fähigkeiten müssen sie haben, damit sie Wurzeln ziehen können beispielsweise. Ist ja nicht nur was, was die KI irgendwie aus den Daten vieler herausbekommen kann, sondern wir wissen von den Fachdidaktiken ganz genau, wie Lernverläufe passieren können, wie Kinder fähig sind, beispielsweise Dreisatzaufgaben zu rechnen und woran scheitern kann. Und dieses Wissen müssen wir in diese KI integrieren. Und dann ist die KI nichts, was nur irgendwie Dinge erklärt oder Aufgaben stellt, sondern dann ist die KI wirklich ein Lernbegleiter, der versucht, das Kind anzuregen. Und anregen kann auch sein, dass die KI auf Fehler hinweist oder das Kind Fehler finden muss bei der KI. Das heißt, das Kind eigentlich aktiviert wird, selbst das Wissen anzuwenden, selbst eventuell an Grenzen zu kommen und zu überlegen, was mache ich falsch, weil dieses Ergebnis rauskommt.
Können Sie mal so eine Schulstunde oder so ein Programm skizzieren, wie das konkret im Unterricht aussehen kann? Also bei Mathe oder so kann man, oder beim Vokabellernen kann man sich das jetzt schon gut vorstellen. Die KI sagt, der ist richtig oder falsch. Wenn sie merkt, an dieser oder jener Stelle mache ich immer diesen Grammatikfehler, kriege ich mehr von diesen Aufgaben und lerne daraus. Das klingt alles ganz logisch und ist vielleicht auch wirklich entlastend für die Lehrkräfte. Was gibt es darüber hinaus, auch gerade in so kreativen Fächern wie
Also nehmen
Deutsch,
wir Literatur.
Literatur.
Literatur, genau. Sie können ja problemlos heute in der die KI nutzen, um beispielsweise einen Roman einlesen zu lassen, einen Kafka-Prozess.
Auch einen zu schreiben, oder?
Und dann zu schreiben. Aber Sie können sagen, können der KI diesen Prozess geben und dann sagen, agiere du jetzt als HK. Und zu sagen, die Schüler können sich nur mit dem Herrn K. auseinandersetzen. Mhm. Und erleben den Herrn K. nochmal, erleben den Roman ganz anders.
Aber sie können als Lehrer,
die Hauptfigur. Aber sie können natürlich auch sagen, die KI macht Fehler. Also wenn die reagiert, können sie fragen, stimmt es, würde Kafka das bejahen, wie dieser Herr K. hier funktioniert? Oder würde der anders reagieren? Das heißt, sie können ein Gespräch mit den Schülern anleiten, wo sie eigentlich über die Merkmale dieses Prozesses, über Kafka selber, über die Interpretationen ganz anders ins Gespräch kommen können. Mhm. Und so können sie, glaube ich, für jedes Fach Möglichkeiten finden, wo die KI auch wirklich kreativ sie zum Denken anrät.
Herr Jacobs, können Sie sich sowas vorstellen? Die KI wird zu Herrn K.?
Es ist ein hoher Anspruch natürlich, wenn wir den an Schülerinnen und Schüler haben, die Dinge, auf die sie sich momentan, jetzt lernen sie damit umzugehen spielerisch und verlassen sich sehr stark darauf und glauben, das, was dort kommt und generiert wird, ist schon richtig und hilft, unterstützt mich. Also diesen kritischen Blick zu entwickeln, das immer sauber bewerten zu können, stimmt das jetzt oder wo hat die KI fantasiert, ist schon mal ein sehr hoher Lernanspruch. Aber natürlich stimmt es, dass solche Tools genutzt werden können, um einen Unterricht, einen veränderten Unterricht anzubieten. Gerade Literatur, ein anderes Beispiel. Früher hat man die Textproduktion vielleicht viel stärker in den Vordergrund gestellt in irgendeiner Reihe und weiß heute, Textproduktion, wenn sie nicht im geschützten Raum Schule stattfindet und alles an Digitalem ist ausgeschaltet, dann kann sie überall entstanden sein, von wem auch immer. Das heißt, diesen Raum der Produktion, der hat sich vielleicht verlagert und Schülerinnen und Schüler passen an und bedienen sich dieser Instrumente an anderer Stelle. Aber wenn dann mit einem Produkt umgegangen wird, kreative Prozesse ausgelöst werden, aus einem Schriftsatz ein Theaterstück entwickelt wird, Dialoge entwickelt werden, dann können diese Tools wieder eingesetzt werden, auch um neue Prozesse anzustoßen und auch die Durchdringung zu verändern eines Stoffgebiets. Also ich glaube, wir bekommen ganz veränderte Lernformate und veränderte Arbeitsformate, das ganz bestimmt. Und müssen so auf herkömmliche Dinge vielleicht stärker verzichten, weil sie entbehrlich werden, weil eine KI das vielleicht sehr viel schneller kann. Und dann müssen eben andere Lernprozesse mit Schülerinnen und Schülern bewegt werden. Das ist aber eine große Chance.
Herr Keber, seit Jahren, auch in anderen Zusammenhängen, gerade auch im Bereich Social Media, wird ja gefordert, wir brauchen ein Fach Medienbildung. Jetzt gibt es das in Baden-Württemberg ab diesem Schuljahr Informatik und Medienbildung, wo natürlich auch KI eine große Rolle spielen wird, erstmal für die 5. und 6. Klassen. Glauben Sie, damit ist es getan?
Damit ist es auf keinen Fall getan. Ohne das geht es auf gar keinen Fall auf der anderen Seite. Ne? Also das heißt, ich begrüße das schon. Das habe ich auch schon seit Jahren gefordert. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders nennen. Mhm. Ich würde es nicht.
Warum?
Ich würde es Digitalkompetenz nennen und ich würde es wesentlich weiter verstehen. Da ist natürlich Technik auch dabei, da ist Informatik dabei, da ist ja die Fähigkeit zur Reflexion, zur kritischen Reflexion mit Blick auf Medien. Aber eben, da sind auch Algorithmen dabei und das Verständnis, was tut ein Algorithmus, das ist ein ganz wichtiges Fach, aber es ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ne?
Das frage ich mich immer. Ich denke ja dann auch, dass es schön, wenn man jetzt die Schülerinnen und Schüler daran so wunderbar ausbildet, wenn die Eltern keine Ahnung davon haben.
Ja, sie können es nicht einseitig zuweisen. Ja. Ja? Also sie können jetzt nicht sagen, die Schule muss dafür Sorge tragen, dass die Kinder digital kompetent werden.
Ja.
Auch, aber da sind auch die Eltern mitverantwortlich, ja, nach Kräften. Da ist ja der Staat auch letztlich dabei. Also das heißt, da müssen alle was tun, aber auch die Schule natürlich. Und was hier die Herausforderung auch ist, glaube ich, das ist an Schulen so und das ist auch an Hochschulen so, das habe ich selbst zum Teil noch begleitet, dass das KI insoweit herausfordert, dass man sich bei jedem Fach wieder die Frage stellen muss, die eigentlich am Anfang steht und die man aber manchmal dann vergisst, immer wieder aufzuwerfen. Welche Kompetenzen brauche ich überhaupt? Als es den Taschenrechner gab, da war die große Befürchtung, jetzt können die alle keinen Kopf rechnen mehr. Und ja, die Menschheit ist auch mit dem Taschenrechner klargekommen. Aber trotzdem gehen gewisse Kompetenzen verloren. Und dann ist eben die Frage in einem Fach Deutsch, was ist denn überhaupt das Ausbildungsziel? Mhm. Möchte ich Textkompetenz? Wie möchte ich Kreativität? Das heißt also, das muss ich bei allen Fächern immer wieder auch unter Geltung der neuen Techniken hinterfragen, mit welchen Kompetenzen ich eigentlich die Schüler aus der Schule entlassen möchte.
Herr Jacobs, wenn man sich jetzt fragt, ist KI vielleicht auch, ob sie jetzt das Schulsystem rettet, weiß man nicht, aber sie stellt vielleicht ja die richtigen Fragen oder fordert ein, dass man sich mit gewissen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel mit dieser Frage, welche Kompetenzen brauche ich überhaupt? Ist der Lehrplan vielleicht doch zu sklavisch komprimiert oder muss man ganz andere Sachen eigentlich fördern und fordern? Wie sehen Sie das? Kann das vielleicht ja auch, sagen wir mal, so den Ball in die richtige Richtung spielen?
Ja, wir haben die letzten Jahre waren ja sehr gekennzeichnet, immer von Add-on, immer noch was drauf, noch was dazu. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz kommt jetzt das Pflichtfach Informatik, wächst auch in diesem Schuljahr auf, also ähnlich wie in Baden-Württemberg, wird das hier als ordentliches Fach komplett ausgerollt und etabliert in der Sekundarstufe 1. Heißt auch dort Pflichtfach Informatik, ist mir auch zu eng gefasst, würde mich anschließen, müsste eher Medienbildung, digitale Lernkompetenzen und nicht nur Informatik im programmierbaren Sinne sein. Es müsste für mich auch weiter gefasst werden. Da beginnt man jetzt mit der Ausgestaltung der Lehr- und Rahmenpläne. Ja, und was den Kompetenzbegriff angeht, die Rahmenpläne müssen, glaube ich, entschlackt werden. Denn wir können ja nicht auf 40 Stundenwochen bei den Schülerinnen und Schülern gehen, die sie in der Schule schon zu verbringen haben mit Unterricht, ohne all das andere, was dringend notwendig ist und gebraucht wird, was im Tag auch noch auszeichnen sollte. Das heißt, darauf zu schauen, welche Kompetenzen sind zukünftig notwendig, nämlich vielleicht viel genauer hinzuschauen, mit bereits gelieferten Produkten sich kritisch auseinanderzusetzen, sie zu bewerten. Kehren wir zurück zur Literatur. Müssen alle Textgattungen wirklich aktiv beherrscht werden? Oder müssen sie vielleicht erkannt werden und dann mit den Textgattungen umgegangen werden und Anwendungsbezüge hergestellt werden? Also wie viel Produktion ist noch notwendig? Ist es nicht vielleicht etwas anderes, was nach vorne kommen muss? Und da muss die Fachdidaktiken, die vielen Fachdidaktiken müssen einsteigen. Was entscheiden uns entbehrlich? Was können wir abgeben an eine KI? Und an welcher Stelle müssen wir aber Schülerinnen und Schüler befähigen, sich dann mit Produkten auseinanderzusetzen in einer anderen Form, um eben diese Kompetenzen zu erwerben, sich auseinanderzusetzen mit Dingen. Also wir bekommen da Verschiebungen, aber wir brauchen auch Entrümpelung.
Wenn ich da gleich einwerfen darf, wir gehen hier so selbstverständlich davon aus, dass Kinder Digitalkompetenzen brauchen und vielleicht auch haben. Die Studien, die wir haben, wir wissen es von der Allseed-Studie mit 15-Jährigen, ist, dass die Digitalkompetenzen schon ohne KI extrem gering sind. Das heißt, 50% der Schüler können auf den Link klicken, das können alle. Aber wenn man dann auf Google Antworten erhält, kann nur ein kleiner Bruchteil quasi diese Antworten überhaupt untersuchen, welches ist die richtige oder welches ist die Information, die ich am ehesten auch brauche. Das heißt, die kritische Prüfung von Inhalten aus dem Internet ist was, was viele Kinder nicht können. Und wenn man jetzt noch die KI dazu nimmt, dass sie gar nicht mal mehr wie bei Google eine Frage oder einen Begriff haben müssen und dann Antworten bekommen, sondern sie bekommen jetzt einen Text, der flüssig ist, dann zu verlangen, dass ein Kind dann kritisch reflektiert und überlegt, das könnte ja falsch sein, ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viel tun, dass diese Digitalkompetenzen, die wir heute brauchen, auch wirklich ausgebildet werden können.
In welcher Form stellen Sie sich das vor? Auch in so einem Extraschulfach? Oder muss das nicht begleitend eigentlich in jedem Schulfach permanent irgendwie mitlaufen? Müssen die Lehrkräfte natürlich dann auch entsprechend fördern können.
Also die SWK hat beides verlangt. Sie sagen es kein entweder oder, sondern wir brauchen Informatik beispielsweise. Kinder müssen wissen, wie Algorithmen funktionieren, um die einschätzen zu können. Sie müssen wissen, was Datenschutz ist, welche Daten anfallen, wo die hingehen und so weiter. Aber wir brauchen auch in jedem Fach eigentlich KI-spezifische Inhalte. Wenn wir in der Klimaforschung Simulationen berechnen, auch da ist KI drin. Also zu sagen, jedes Fach hat so seine eigenen KI-Inhalte. Und die Schule muss sich überlegen, welche sie davon in das Curriculum aufnehmen muss, damit sie adäquat eigentlich unsere Kinder auf die Welt vorbereitet, die halt KI-lastig sein wird.
Die Kultusministerkonferenz hat im vergangenen Jahr eine Handlungsempfehlung ausgegeben. Das Wichtigste vielleicht ganz vorneweg, das habe ich mir extra abgeschrieben, zu entwickeln, eine Art Plattform, und zwar ein hoheitlich betreibbares, datenschutzkonformes, für pädagogische Zwecke trainiertes und damit didaktisch besonders zielführendes Large Language Model für den schulischen Bildungsbereich bereitzustellen. Das klingt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Frau Kress, halten Sie das überhaupt für realistisch?
Können wir uns fragen? Also ich meine, diese Large Language Models, die wir kennen, wie ChatGPT, sind natürlich hochtrainiert mit riesigen Mengen. Dadurch sind sie auch so gut. Das heißt, die Frage ist, können wir sowas adäquat eigentlich für den Bildungsbereich überhaupt hinbekommen? Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die amerikanischen Verhältnisse erleben, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir zukünftig Modelle haben, in denen wir als Europäer auch die Hand drauf haben. Also die Frage, ob der Golf von Amerika, Golf von Mexiko oder Golf von Amerika heißt. Wir erleben ja diese Umdeutung der Geschichte jetzt schon in Amerika. Und diese Daten werden dann darauf rekurrieren. Da würde ich da sehr stark zu plädieren, dass wir in Europa Modelle brauchen, wo wir als Europäer die Hand drauf haben, gerade wenn es um Bildung geht. Bildung ist ein Hochrisikobereich nach AI Act und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und da geht es nicht darum, nur ein Tool zu nutzen, weil es userfreundlich ist, anwendungsfreundlich ist, sondern da geht es um ein hohes Gut.
Herr Kirber, Sie werden ja wahrscheinlich häufig mit der Frage konfrontiert, also dass jetzt alle irgendwie dagegen sind, das wieder Monopolen zu überlassen oder irgendwelchen privatwirtschaftlichen Anbietern, das kann man noch nachvollziehen. Aber Deutschland wird ja auch gerne vorgeworfen, im Datenschutz immer so super penibel zu sein und irgendwie deshalb auch bei der digitalen Entwicklung so hinterher zu hinken. Was antworten Sie jetzt in Bezug auf KI in die Schule?
Naja, also das Erste, wenn sie sich nur die Bußgelder, ne, also ja. Ist jetzt die Frage, ob sie mit Bußgeld streng sozusagen verbinden wollen. Aber da sind durchaus Irland, Spanien, also gerade auch Italien, das den Jugendschutz beim Datenschutz sehr stark verankert sieht, hat da schon in letzter Zeit deutlich höhere Bußen ausgesprochen, als wir das getan haben. Ja, aber man darf das vielleicht gar nicht so abstrakt sehen. Also ja. Es ist ein Grundrecht und Datenschutz gibt auch Vertrauen. Und gerade im Schulbereich brauchen sie dieses Vertrauen. Und das heißt, sie müssen schauen, dass sie gerade im Bildungsbereich etwas haben, was sie einigermaßen kontrollieren können.
Das ist ja schon die Frage, wo fängt das an? Wenn ich jetzt, na klar, wenn ich Daten sammle, in China gibt es da so verrückte Sachen wie Kameras, messen die Augentätigkeit der Kinder und wissen dann, ob sie aufmerksam sind oder nicht. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig, dass das sehr nach Big Brother klingt. Aber selbst so Sachen wie, das System misst jetzt, dass ich in Mathe immer diesen gleichen Fehler jahrelang gemacht habe oder sowas. Jetzt konnte ich noch sagen, naja, die Lehrerin war schuld, ich bin einfach eine Niete in Mathe und eigentlich wäre ich ja ganz toll. Und irgendwann wird mir das vielleicht später zum Nachteil gereichen, weil irgendwer auf diese Daten Zugriff hat und sagt, naja, sie wird es nie lernen.
Das Datenmanagement und die Frage, wer soll Zugriff auf welche Daten haben, das ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Sie könnten natürlich sagen, ich nehme den gesamten Bildungsverlauf eines Kindes von der Grundschule bis zum Abitur, speichere alles, trainiere auch damit. Und dann taucht aber die Frage auf, ein Datenschützer würde wissen wollen, gibt es dann auch ein Recht auf Vergessenwerden oder ein Recht auf einen Neuanfang? Kann ja sein, dass ich in der sechsten Klasse nicht so gut performt habe, weil meine Tante gestorben ist. So.
Ja.
Und naja, in der neunten Klasse habe ich mich aber wieder gefangen. Alles wieder gut. Und dann würde ich als Datenschützer auch die Frage stellen, brauche ich denn die Daten aus der fünften, sechsten Klasse, also des Bildungsverlaufes noch? Ja? Oder kann ich sie jetzt löschen?
Herr Jacobs, in diesem Papier steht auch, das ist auch, was Sie unter anderem kritisieren in der Form, wie es da steht, naja, man muss viel tun für die Professionalisierung der Lehrkräfte. Was steckt da genau hinter? Was brauchen die Lehrkräfte jetzt?
Ja, sie müssen einerseits immer wieder mitbekommen, welche Dinge sind am Markt oder auch was betreiben die einzelnen Länder. Es ist ja auch sehr unterschiedlich. Die Geschwindigkeit, mit der in Bundesländern ausgerollt wird, Rheinland-Pfalz beispielsweise, hat für allen Lehrkräften Phobis als Lernplattform zur Verfügung gestellt, hat den Vorteil, da ist schon mal der Datenschutz drauf. Also das heißt, wir haben hier eine datenschutzrechtlich abgesicherte Form, in der verschiedene Lernanwendungen möglich sind.
Aber in Baden-Württemberg auch kommen?
Genau. Ja, da müssen die Kolleginnen und Kollegen ja lernen, mit umzugehen. Was verbirgt sich dort hinter? Wie gehe ich damit um? Wie setze ich das ein? Es zur Verfügung zu stellen ist gut und ist das eine, aber es muss ja auch damit geübt und trainiert werden, bevor man mit Schülerinnen und Schülern damit trainiert. Also diese Art von Fortbildung, die meine ich. Und dann aber genau unter den Aspekten, da bin ich dann wieder der Pädagoge, es muss auch vergessen werden können. Ja? Die Begehrlichkeiten, die da sind, Lernbiografien komplett zu dokumentieren, gerade auch vor dem Hintergrund so vieler Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher, die uns verloren gehen, wie in so einer Blackbox. Wir wissen nicht genau, wenn die Schulpflicht endet und so viele 15, 16, 17% unserer Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Wie geht's dann weiter? Wie bringen wir die in den ersten Arbeitsmarkt? Wie bringen wir die in den Ausbildungsmarkt? Da gibt's halt große Begehrlichkeiten, das besser verstehen zu wollen. Aber ich gebe recht, wir müssen auch überlegen, zu welchem Zeitpunkt brauchen wir die Daten, um eine gute Förderung anzusetzen, um die nächsten Schritte zu gehen mit einem Kind, mit einem Jugendlichen. Wenn die aber gegangen sind, warum ist dann noch die Notwendigkeit da, das rückzuverfolgen? Das stellen wir halt auch sehr in Zweifel.
Mhm. Ja. Jetzt machen ja Lehrkräfte schon viele Fortbildungen in vielen Bereichen und haben doch einen sehr vollen Plan. Wann sollen die dann die KI-Fortbildung noch machen? In der Nacht? Herr Jacobs, an welcher Stelle könnte man vielleicht entlasten? Haben Sie da konkret Vorschläge als Gewerkschaftler?
Ja, also die Entgrenzung von Arbeitszeiten sind ja eh schon da, gerade auch, weil viele Fortbildungen dann mittlerweile im Anschluss an den Ganztag in den frühen Abend angeboten werden, auch viele Online-Fortbildungen laufen. Mhm. Also es muss möglich bleiben, immer noch die Kontingente an Ganztagsfortbildungen zu nehmen, die vorgesehen sind, also unter diese Tage, die dort vorgesehen sind, die sind ja auch ein bisschen variabel in den Bundesländern, darf man auf keinen Fall gehen, denn es ist auch wichtig, dass man das nicht auch an den Ganztag noch dranhängt und bis in den frühen Abend sich online weiterschult, sondern es ist auch notwendig, Räume zu schaffen, damit Kolleginnen und Kollegen zur Fortbildung gehen können, sie besuchen können und das auf sich wirken lassen. Schlüssel dazu ist die Personalisierung. Also wir personalisieren natürlich jetzt mal ganz unabhängig davon, wie angespannt die Arbeitsmarktlage ist und der Fachkräftemangel, aber wir personalisieren konsequent alle schulischen Systeme per se unter 100%. Also wir lassen die starten mit einem strukturellen Minus. Das heißt, ich starte eine Schule, selbst wenn alle Kollegen da sind, gesund sind, keiner auf Fortbildung, niemand auf Klassenfahrt, dann haben viele Schulsysteme, auch das ist in den Bundesländern unterschiedlich, aber in Rheinland-Pfalz bewegen wir uns dann immer irgendwie, wenn es top läuft, im 90%-Bereich, wenn alle da sind. Mhm. Das heißt, mit jedem, der weggeht, habe ich eine Unterdeckung, Unterrichtsausfall, der Druck erhöht sich, wer vertritt die Kinder, wer geht auf den Stoff. Wir brauchen eigentlich eine Personalisierung, so wie in jedem Unternehmen, von mehr als 100%, um die 100% fahren zu können.
Wir brauchen nicht nur Personal, sondern wir brauchen Strukturen, wo die Plattformen funktionieren, wo die Plattformen, die die Schüler, die Lehrerinnen nutzen, KI oder konform sind, wo die Plattformen auch ausgerollt sind und wo Material, KI-Material da ist, das ich einfach nutzen kann. Wir kommen von der Zeit her, wo es Schulbücher gibt. Die Schulbücher werden über Jahre hinweg entwickelt. Da kann ich als Lehrkraft sicher sein, wenn ich das nehme, bin ich auf der richtigen Seite. Auf dem KI-Bereich sind wir völlig blank. Das heißt, eine Lehrkraft kann irgendwo mitbekommen durch eine Fortbildung, durch einen privaten Kontakt, da gibt es ein interessantes Lerntool. Die kann gucken, darf ich das überhaupt nehmen? Kann ich das in meiner Cloud, die ich vielleicht zur Verfügung habe, benutzen? Kommen die Schüler dran? Das heißt, eine Lehrkraft muss alles von alleine machen. Und wir brauchen eine Struktur, wo solche Instrumente einfach bereitstehen und die Lehrkraft diese Instrumente nutzen kann. Und wir von der SWK fordern seit langem, seit die KI eigentlich in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission fordern, dass es Institutionen geben soll, die diese Entwicklung leisten, dass wir Material entwickelt haben, das technisch okay ist, das datenschutzrechtlich okay ist, das fachdidaktisch sinnvoll ist, das an die Forschung anschließt und das dann wirklich für Lehrkräfte direkt nutzbar ist.
Angeschlossen an die KMK, eine Art Amtinstitution deutschlandweit.
Als eine Art Kompetenzzentrum. Wir sagen, es soll ein Kompetenzzentrum geben für Mathematik oder den MINT-Bereich und für den Sprachbereich. Und dort soll exemplarisch mal wirklich sowas durchexerziert werden. Curriculumsbezogene, KI-bezogene Tools. Wir haben in anderen Ländern, Norwegen beispielsweise, Dänemark, gibt es solche Institutionen. Es gibt solche Organisationen, die genau so quasi ins Leben gerufen wurden, um von vornherein über die Materialentwicklung quasi die Gesamtentwicklung in Gang zu bekommen und da die Schulen, die Lehrer, die Praxis mit der Bildungsforschung an einen Tisch zu setzen.
Herr Jakobs, was halten Sie von dem Vorschlag?
Der Vorschlag ist gut und Rheinland-Pfalz geht an der Stelle jetzt dann mal wieder einen eigenen Weg, vielleicht die anderen 15 dann auch wieder. Also der Anspruch hier ist jetzt, ein Bildungsportal zu erschließen und in diesem Bildungsportal genau das, was eben skizziert war, da auch zu haben. Überprüfte Tools, zu denen es auch Fortbildungen gibt, datenschutzkonform, sichere Server, landeseigene Server. Also all das ist vorgesehen, Single-Sign-On-Techniken, dass man in verschiedenen Bereiche abspringen kann. Das heißt, es gibt Räume, die Schülerinnen und Schüler nutzen. Es gibt geschützte Chatbereiche, in denen interagiert werden kann zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Und auch die Lerntools werden überprüft und dort eingestellt. Also ein sehr guter Ansatz, aber mein Eindruck ist, warum machen wir das wieder alleine jetzt hier in Rheinland-Pfalz? Und wahrscheinlich haben wir Parallelentwicklungen an vielen Stellen. Die Kräfte erscheinen mir im Moment nicht gebündelt. Auch hier machen die Länder wieder ihr eigenes Süppchen.
Ja, Herr Keber, dann gebe ich es gleich an Sie weiter. Ne? Sonst heißt es immer so schön, ach, Föderalismus ist toll, das fördert den Wettbewerb. In dem Fall hat die Kultusministerkonferenz offenbar verstanden, da muss ich was tun in ganz Deutschland. Aber trotzdem kocht jedes Land sein eigenes Süppchen, so hat es Herr Jakobs formuliert. Gut oder schlecht?
Ja, die Idee muss natürlich sein, dass es sowas gibt wie ein Einer-für-alle-Prinzip. Ja? Dass man an einer Stelle, wo auch immer die ist, hier mal bündelt, Kompetenzen entwickelt und nicht nur Konzepte, sondern tatsächlich auch Infrastruktur, also vor allem das Technische, das muss dazu. Und dann können die anderen nachnutzen. Das ist in Teilbereichen funktioniert das einigermaßen gut, in anderen nicht so gut. Und der Hintergrund ist manchmal auch der Föderalismus, weil zum Beispiel auch die Frage, was lässt ein Schulgesetz zu? Da gibt es mittlerweile auch in Baden-Württemberg schon Regeln zur Frage, wie machen wir es mit Prüfungen? Und das ist tatsächlich unterschiedlich in den Bundesländern. Da müsste man auch natürlich dran arbeiten, um das, also ich will jetzt nicht sagen vereinheitlichen, aber vielleicht sich an gemeinsamen Mustern orientieren. Das kann ein Problem sein. Aber insgesamt einer für alle.
Jetzt kämpfen viele Eltern täglich mit ihren Kindern um Bildschirmzeit und versuchen sie eigentlich aus den Kinderzimmern, einige zumindest, möglichst zu verbannen, machen sich Sorgen, dass das Gehirn manipuliert oder zu arg beeinflusst wird. Es gibt auch einen Aufruf von 75 Experten, die sagen, also frühestens ab der Mittelstufe überhaupt irgendwas Digitales in der Schule zu nutzen. Frau Kress, wie stehen Sie dazu?
In der SWK hatten wir gesagt, diese Large Language Models sollen eigentlich dann genutzt werden, wenn das Kind erst richtig sicher schreiben kann. Das heißt, es macht keinen Sinn, das Schreiben zu unterstützen, Texte produzieren zu lassen, wenn das Kind nicht schreiben kann.
Wobei man jetzt so adaptive Lernsysteme könnte man noch super nutzen, am besten schon gleich im Kindergarten. Es soll Sprachlerntests für Vierjährige geben, können die nicht gleich mit Ihrem Lernbegleiter Deutsch lernen, so ungefähr?
Adaptive Tests sind, also nicht Tests, sondern adaptive Programme sind natürlich auch früher nutzbar. Die können auch durchaus in der frühen Bildung sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel geht, dass sie Aussprache mit trainieren, dass sie, da hat KI viele Möglichkeiten, aber dann ist es ein sehr, sehr angeleitetes System quasi, das mal genutzt werden kann und dann natürlich auch wie ein Bilderbuch wieder weggelegt wird. In dem Augenblick, wo sie KI einfach was, ein Large Language Model haben, dass sie prompten müssen, dass sie also selbst quasi steuern müssen, dann müssen Kinder oder müssen wir als Erwachsene auch wirklich für ein gut schreiben, gut interagieren können. Und es gibt schon beunruhigende Studien, eine sehr neue, die zeigt, dass auch wir Erwachsene ganz schnell das Schreiben wieder verlernen. Es gibt eine Studie, wo Personen 4 Monate lang einmal im Monat ein Essay schreiben müssen, mit oder ohne KI, und die dies mitmachen und im 5. Monat dann ohne KI schreiben müssen. Die schreiben schlechter, die sind weniger aktiviert im neuronal vernetztes Gehirn, die haben weniger Erinnerungen dran, die committen sich weniger mit ihrem eigenen Text. Das heißt, das sind sehr beunruhigende Befunde.
Okay, das heißt, man müsste auf jeden Fall die Nutzung in irgendeiner Form einschränken und nicht quasi Unterricht oder Kindergartenzeit dadurch ersetzen.
Wir müssen Aufgaben mit der KI gestalten, wo Kinder zum Lernen, zum Produzieren, zum Schreiben angeregt werden und diese Dinge nicht abgenommen werden. Und der Anregungsgehalt kann gut sein. Also KI kann für kreative, für problemlöse Aufgaben und so weiter verwendet werden.
Ich möchte ganz bewusst auch einen kleinen Kontrapunkt an der Stelle setzen.
Machen
ich weiß,
Sie das.
Unsere Setzung, ja, Sendung heißt natürlich KI in der Schule, aber natürlich kann genau Schule es eigentlich noch leisten, bei den Bildschirmzeiten, die wir mittlerweile haben, einen analogen Raum zu schaffen. Also das Faszinierende ist ja, abhängig davon natürlich, wie gut die Infrastruktur überhaupt läuft und mal wieder kein Internet da ist und dann geht ja gar nichts mehr. Aber Schule kann eigentlich den bildschirmfreien Raum inszenieren als pädagogischen Raum. Das können wir außerhalb von Schule überhaupt nicht mehr gewährleisten. Wir wissen nicht, was stattfindet, wenn die Handys wieder angehen, wenn das Schulgelände verlassen wird und wie der Rest des Tages gestaltet wird. Das heißt, dieses auch rein analoge sich miteinander auseinandersetzen, Positionen selbst entwickeln und durchdringen und miteinander in Diskurs und Austausch treten, also wirklich von Mensch zu Mensch, ganz ohne Maschine, ist wahrscheinlich zunehmend eine Option, die nur noch der Ort Schule eröffnen kann. Weil ich glaube, fast alle andere Lebens- und Arbeitsfelder werden immer die Vermischung und Durchdringung haben. Das soll auch bei Schülerinnen und Schülern so sein, keine Frage. Aber es kann ein interessanter Ansatz sein zu sagen, Schule wird auch die Aufgabe haben, analoge Räume überhaupt noch zur Verfügung zu stellen.
Es gibt ja auch einige Länder, die fahren quasi die Digitalität im Unterricht zurück. Mehrere skandinavische Länder, Spanien ist auch dabei. Von Spanien hatten wir vorhin schon mal in Sachen Datenschutz gehört.
Es geht um Bewusstheit, darum geht's. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, alles Digitale bis zur 9. Klasse weg, sondern um bewusste Räume, dass man sagt, wir machen jetzt heute mal einen Workshop und wir nutzen nicht Digitales. Wir setzen uns mit einem Zettel hin und einem Stift und überlegen, wie können wir ein Problem lösen. Wenn man heute Aufgaben an der Hochschule stellt, dann fangen alle gleich am Laptop an, irgendwelche Dinge bei Google oder Wikipedia zu suchen, ohne sich selbst mal zu fragen, was könnte denn die Lösung sein. Und solche bewussten Räume, glaube ich, die müssen wir aufziehen. Und da ist bestimmt die Schule ein sehr, sehr guter Ort für. Ja.
Aber die gute Pädagogik hat schon immer, glaube ich, überlegt, welches Werkzeug ist zu welchem Lernphase sinnvoll. Das heißt, sie haben, egal ob es digital oder nicht digital ist, jedes Werkzeug hat seine Aufgabe. Ob sie ein Geodreieck nehmen oder einen Taschenrechner, sie fangen nie Unterricht an direkt mit dem Taschenrechner, sondern sie fangen zunächst mal Mathematik ohne an und dann wird der Taschenrechner hinzugefügt. Und so wäre es bei der KI auch. Also ich möchte so ein bisschen dieses Analog versus Digital, diese Dichotomie aufheben und zu sagen, Unterricht hat alle Möglichkeiten und die muss er zur richtigen Zeit in der richtigen Weise nutzen. Und natürlich kann das mal ein Raum sein, wo ich alle Medien weglege, alle digitalen Medien. Und es kann ein Raum sein, wo ich über Digitalität rede, ohne dass ich die Medien habe. Das kann ich ja auch. Und es kann Momente geben, wo ich dieses digitale Tool brauche. Diese Aufteilung in digital und analog halte ich für nicht mehr zeitgemäß.
Frau Kreis, ich habe es in der Anmoderation auch schon erwähnt. Ja, viele Forschende sagen, die Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler bringen seit über 25 Jahren, zum Beispiel bei PISA, werden schlechter. Die Diskrepanz wird größer zwischen den Schülerinnen und Schülern, wer noch welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Es wäre fahrlässig, da KI nicht zu nutzen, um das wieder zusammenzuführen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Sorge, dass KI Chancengerechtigkeit behindert. Wie passt denn das zusammen?
Also wenn die KI nicht irgendwie didaktisch sinnvoll eingesetzt wird und geplant wird, dann wird es ein Tool sein, das Unterschiede nochmal erweitert. Dann wird das Kind, das aus sozialen Verhältnissen kommt, wo die Eltern helfen können, wo überhaupt Zugang zur KI da ist, wo man sinnvoll mit der KI umgeht, wird besser werden und diese anderen Kinder werden überschwemmt werden, weil sie gar nicht wissen, wie sie dieses Tool anwenden sollen. Und deswegen plädieren wir als Bildungsforscher so sehr dafür zu sagen, wir brauchen Materialien, die schon vorgedacht sind. Wir brauchen Bildungssettings, die vorgedacht sind, wo ich mir sicher bin, dass halt nicht die Schere auseinandergeht, sondern dass es zusammengeht.
Herr Jacobs, was meinen Sie als Lehrergewerkschaftler? Können KI vielleicht so diese Schere zwischen den sehr guten Schülerinnen und Schülern und sehr schlechten oder die einfach nicht die Basics erreichen, wieder zusammenführen?
Ja, wenn sie so eingesetzt wird, wie es gerade eben jetzt beschrieben wurde, dann ganz bestimmt. Wir haben halt nur die Sorge bei einem dauerhaft hochstrapazierfahrenden System, Schule, mit einer Unterpersonalisierung, führt es ja auch oft zu, dass Tools einfach eingesetzt werden, um eine Lernzeit zu überbrücken. Das heißt, ich gebe einer Teilgruppe eine Aufgabe, von der ich hoffe, dass sie gut die Schritte nächsten Lernens anbahnt und sie beschäftigen sich damit in der Hoffnung, dass ich anderen und einer größeren Heterogenität gerecht werden kann. Wenn es gelänge, den pädagogischen Einbettungsprozess immer mitzuplanen, dann ist das sinnvoll und dann wird das auch gelingen. Denn wir müssen Antworten darauf finden, wie wir die Chancenungerechtigkeiten in diesem Land verbessern. Das ist ja eine rote Karte, die wir seit Jahrzehnten vorgehalten bekommen und eine Situation, die sich verschärft. Denn darauf Antworten zu finden, ist richtig. Meine Sorge ist eben nur, ein stark strapaziertes System, Schule, geht vielleicht nicht angemessen damit um, wenn Kolleginnen und Kollegen nicht gut angeleitet werden, wie sie diese Tools pädagogisch sinnvoll einsetzen.
Jetzt ist ja ein großes Problem auf den verschiedensten Ebenen die Zeit. Wir hinken eigentlich hinterher. Jetzt soll eben so ein allgemeines Portal letztlich entwickelt werden im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Da hinken wir auch hinterher. Gerade zu Beginn im September hat Google Gemini, der KI-Chatbot, auch schon so ein adaptives Lernsystem entwickelt, was man abonnieren kann und so. Also da hinken wir hinterher und gleichzeitig muss man ja auch ständig an der Entwicklung dranbleiben. Wenn wir dann immer alles in der Gesellschaft noch ausdiskutieren müssen, dann muss noch Herr Keber als Datenschützer drüber gehen. Da hinken wir doch immer nur hinterher und kommen gar nicht mehr mit, oder Frau Chris?
Das Bildungssystem ist natürlich ein sehr träges System, was auch sein Recht hat, zu sagen, wir müssen uns überlegen, auf was wir Kindern beibringen. Okay. Und wir können auch nicht jedes Jahr unser Curriculum insgesamt ändern. Aber wir sind schon in einer Phase, wo wir mit einer Entwicklung, die gesellschaftlich rasant ist, die uns ja auch als Erwachsene außerhalb der Schule eigentlich fast überfordert. Und wir können wir da als Schule irgendwie mithalten. Die wissenschaftliche Kommission der KMK hat ganz stark empfohlen, macht einen Experimentierraum. Wir hatten den KI-Monitor, der diese Woche rauskam, die auch sagt, die Schulen brauchen Freiräume, um überhaupt mal an dieses Thema rangeführt zu werden. Das heißt, wir versuchen, dieses Thema weg von den reinen Lehrkräften zu kriegen, hin zu den Strukturen.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Lernen möchte man auch als Behörde. Ich glaube, wir brauchen da auch zum Teil ganz andere Prozesse. Das war ganz interessant, dass sie gesagt haben, ja, jetzt machen wir was. Und dann fragen wir am Schluss den Keber und dann muss der auch noch was dazu sagen.
Das heißt, den fragen wir gleich.
Ja. Das heißt, sie gehen ja automatisch von so einem iterativen Prozess aus, A, B, C, D, E. Mhm. Und am Schluss fragen wir nochmal den Datenschutz. So können sie das heute nicht mehr machen. Es müssen Prozesse parallel gedacht werden und es muss Experimentierräume geben. Und die KI-Verordnung sieht so etwas sogar vor. Die sagt, es braucht KI-Reallabore, also ein Unternehmen oder vielleicht auch eine Schule geht mit einer Aufsicht in ein System, wo man ausprobiert. Das brauchen wir ganz dringend und zwar, das heißt vielleicht auch, dass man manchmal scheitert, aber gut, so ist das.
Herr Keber, eine Stimme, die in diesem ganzen Prozess zu fehlen scheint, da muss ich mir auch selber an den Hut fassen, auch in dieser Diskussion, ist die der Schülerinnen und Schüler.
Ja.
Inwieweit sollte man die beteiligen an diesem ganzen Prozess, mitentscheiden lassen, mitentwickeln lassen, die KI füttern lassen? Was haben Sie da schon konkrete Ideen?
Ja, wenn Sie sich Ethics by Design vorstellen, dann sind das Prozesse, wo man tatsächlich alle Stakeholder beteiligt und ja, auch die Schülerinnen und Schüler.
Sogar
natürlich.
Die, ja.
Das ist etwas, was ich auch beobachte, auch zum Teil im Gesundheitsbereich. Da gibt es irgendwelche Expertengremien und wer nicht dabei ist, sind die Patienten. Und dann denke ich mir immer, wieso? Die muss man natürlich auch fragen. Natürlich kann man vielleicht von einem Erstklässler in der Grundschule andere Antworten erwarten als von einem Abiturienten, aber wir müssen Prozesse finden, die einzubinden tatsächlich.
Ist das auch, wenn man so einen Stress hat wie bei der KI, durchführbar? Weil ja dann schon tatsächlich mit der schnellen Entwicklung man vielleicht gar nicht mehr die Zeit hat, diese vielen Diskussionen und so zu führen?
Also von der Forschung her kann ich sagen, dass wir mit Reallaboren eigentlich im Moment sehr gut fahren, dass die Forschung erkannt hat, wir können nicht einfach 10 Jahre forschen und dann die Dinge in die Praxis bringen und dann merken wir, dass es in der Praxis doch nicht funktioniert. Und wir müssen eigentlich jetzt schon die Bildung von morgen vordenken, indem wir ein Reallabor machen. Also wir in Tübingen beispielsweise an unserem Institut haben einen großen Future Innovation Space, wo wir aktuelle Entwicklungen, die jetzt in der Forschung diskutiert werden, zeigen, mit Lehrkräften diskutieren, mit Schulleitungen diskutieren und dann gemeinsam überlegen, was ist davon in der Schule der Zukunft einbindbar. Die Entwicklungen gehen so schnell, da müssen wir beides sehr, sehr viel enger koppeln. Und wir müssen auch den Lehrkräften jetzt schon eine Idee geben, wie könnten denn die Tools der Zukunft aussehen? Was tut sich da im Moment mit virtueller Realität, mit 3D-Kameras, mit anderen Dingen? Und wie können wir die vielleicht in der Zukunft dann wirklich in der Schule einsetzen? Also wir müssen uns früher auf den Weg machen, um nicht wieder von der Zukunft überrascht zu werden.
Wir gehen nochmal in den Klassenraum rein, weil sich natürlich, ich hatte vorhin erwähnt, auch Fragen stellen, die vielleicht schon länger gedrängt haben, aber durch die KI nochmal einen besonderen Druck bekommen, wie zum Beispiel, wie werden in Zukunft Leistungsnachweise ausgehen? Sollte es noch Hausaufgaben geben? Brauchen wir überhaupt noch das getrennte Schulsystem? Wenn alles so adaptiv ist, dann ist es ja noch logischer vielleicht, in Gesamtschulen und so weiter zu denken. Herr Jacobs, können Sie da mal die Sicht der Lehrergewerkschaft schildern oder Ideen schildern?
All die Formate, die es zulassen, einen individualisierten Unterricht zu fahren, ermöglichen es im Klassenraum, dass auch eine große Heterogenität miteinander lernen kann, wenn ich adaptive Systeme haben. Also insofern von der Seite wäre das eine große Unterstützung für ein gerechteres Schulsystem. Das sehe ich auf jeden Fall. Veränderung von Prüfungsformaten natürlich. Wir haben in Rheinland-Pfalz wurden jetzt die unangekündigten Hausaufgabenüberprüfungen abgeschafft per Federstrich des neuen Bildungsministers. Das hat ja einen Aufschrei im Rheinland-Pfalz gegeben und hochinteressant, dass sich an so etwas schon etwas entzündet.
Ja.
Wir werden veränderte Prüfungen haben. Es wird bestimmt stärker geschaut werden müssen, wenn Lernende gelernt haben, dass sie vielleicht dann in einer echten, authentischen Prüfungssituation zeigen, etwas verteidigen, Thesen verteidigen. Also auch da, glaube ich, wird das analoge Prüfen wird eine neue Qualität bekommen. Und das ist auch gut so. Insofern, es kann ein Schritt sein zu einer chancengerechteren Schule und einer Schule für alle, ja.
Zunächst mal ist die Strukturen, die wir haben, auch keine schlechten Strukturen, aber wir können sie drastisch ergänzen. Also ich bin mir sicher, dass über die Zeit hinweg sich die Schule transformieren wird. Das wird die Räumlichkeiten betreffen, das wird die Aufgabe der Lehrkraft betreffen. Es wird auch die Entgrenzung der Schule, also durch Digitales kann Schule vielleicht noch viel besser mit Museen, mit außerschulischen Lernorten kooperieren.
Aber Schule im Homeoffice wird es wahrscheinlich, wenn es nicht nochmal Corona oder sowas Ähnliches kommt, nicht geben, oder?
Ich glaube, digitale Bildung heißt nicht nur, dass der Raum ein anderer wird. Das haben wir durch Corona erlebt. Wir haben es mit allen Problemen auch erlebt, die es gab. Aber digitale Medien ermöglichen das Einbringen von anderen Räumen in die Schule. Vielleicht muss man es so benennen. Und das sind Chancen, die haben wir. Die müssen wir nutzen.
Jetzt würde ich zum Schluss noch gerne eine Fragerunde machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen mal so in die Zukunft geblickt, auch wie sich das Bildungssystem transformieren wird. Was sind denn jetzt konkrete Forderungen von Ihnen an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider, Frau Kress? Wie viel vom Sondervermögen sollte man für die digitale Bildung abzwacken?
Viel. Also es ist ein großer Bedarf an Infrastruktur.
Es kostet
Infrastruktur,
ja auch viel, heißt, ne? Permanent aktualisieren, genau. Alles updaten.
Plattformen, die funktionieren. Wir fangen da schon an in Deutschland oft mit E-Mails, dass Lehrkräfte nicht unbedingt E-Mails haben, die schulspezifisch sind und die nutzen. Also wir haben einen großen Rückstand bezüglich der digitalen Infrastruktur. Und dann plädiere ich ganz stark für die Materialentwicklung, was wirklich von Lernsettings her denkt, nicht nur vom Einsatz von einzelnen KI-Tools.
Herr Keber, was meinen Sie als Datenschützer? Was muss als erstes politisch noch weiter passieren?
Die Erkenntnis, dass bei digitaler Daseinsvorsorge, das ist teuer. Aber wenn Sie da nicht investieren, werden Sie sich nicht nachhaltig entwickeln können. Das ist politischer Wille. Es ist nicht damit getan, dass Sie irgendwo iPads ausgeben.
Ja, die Geschichten, wo iPads irgendwo in der Ecke liegen, weil keiner weiß, was er damit anfangen soll, die gehen ja auch rum, Herr Jacobs. Ihre politische Forderung jetzt akut.
Also die Finanzmittel in dem Umfang, wie es eingangs gesagt wurde, auf jeden Fall. Kein weiteres Add-on, sondern Entrümpelung von Rahmenplänen, das Zusammenbringen der Fachkräfte, zu überlegen, was ist entbehrlich, um für neues Raum zu schaffen und Prozesse anzustoßen in einer Kultur, von Anfang an alle Player einzubeziehen. Die Schülerinnenvertretung, den Landesdatenschutz, die Lehrkräfte und die Forschung. Von Anfang an diese Prozesse gemeinsam bewegen und in der Hoffnung, dass wir dann eine Schnelligkeit bekommen, um schneller und dynamischer reagieren zu können. Dieses Hinterherhinken, dieses Gefühl ist einfach zu sehr ausgeprägt.
Dann hoffen wir, dass wir nicht weiter hinterherhinken. KI im Klassenzimmer rettet künstliche Intelligenz, das Schulsystem, war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Ich danke meinen Gästen. Professor Dr. Tobias Keber, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Stefan Jakobs war dabei, er ist Co-Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Und Professorin Ulrike Kress, Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien in Tübingen und Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die die Kultusministerkonferenz berät. Und Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Eva Röder. Tschüss.